Ups, zack. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, wieder bei euch sein zu können. Und ich freue mich, dass ihr auch wieder gewillt seid, mir lange zuzuhören heute. Danke. Und ich erzähle euch auch gerne. Also am 18. Oktober 2015, da war ich eines der ersten Male hier, da habe ich darüber gesprochen hier, dass der Heilige Geist eigentlich die weibliche Person der Dreieinigkeit ist, die heilige Ruach. Und ich hoffe, ich habe euch das auch hinreichend biblisch belegt. Am 18. Dezember 2016 habe ich dann über die Früchte der heiligen Ruach gesprochen und bin euch bis jetzt das versprochene Predigtskript schuldig geblieben, hab's aber schon abgesandt, dass es auf die Download-Seite kommt. Aber ihr hattet ja wenigstens so ein paar kopierte Zettel mit Bibelstellen drauf, wo ihr das dann auch persönlich weiterarbeiten konntet. Und heute will ich die Trilogie beenden, die Trilogie über die heilige Ruach, ihr Wesen, ihre Früchte und ihre Gaben, indem ich eben eine Predigt über die Gaben halte, die sie schenkt, die Charismen. Es sind 15 an der Zahl, vielleicht aber auch noch viel, viel mehr. Und ich will euch einen Überblick geben darüber, was da so möglich ist, damit ihr wieder so ein Gesamtbild vor Augen gemalt bekommt. Und deswegen werde ich auch jede Gabe nur kurz streifen. Denn es geht mir heute Morgen vor allem darum, Angst zu nehmen und Lust zu machen, die Gaben einmal auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln und miteinander als Gemeinde zu teilen. Und darum gibt es die Predigt natürlich auch wieder zum Download mit Platz für eigene Notizen, sodass ihr daran arbeiten könnt. Die Gaben der Ruach sind genauso wie die Frucht der Ruach dazu da, uns Jesus ähnlicher zu machen und uns an jedem Tag, an den Orten, an denen wir sind, ein Leben in der Nachfolge Jesu zu ermöglichen. Das Ziel der Beschäftigung mit den Charismen ist, wie bei allen anderen Glaubensdingen auch, die Liebe zu Jesus und zu den Menschen und ein tieferes Verständnis von diesem Geheimnis, von dem Paulus in Kolosser 1, Vers 27 sagt, das ist das Geheimnis, Christus lebt in euch. Und darin liegt auch eure Hoffnung, ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Das finde ich immer total bewegend und fantastisch. Es gibt ein Geheimnis in uns allen. Es gibt etwas, das in uns allen lebt und das Auswirkungen natürlich auf uns selbst hat und sich dann auch aus uns heraus in unserer direkten Umwelt auswirkt. Und das geht eben von dem in uns innewohnenden Christus aus. Wie könnte er auch in uns leben und es hätte keinerlei Auswirkungen? Irgendetwas passiert da immer in uns. Und die Charismen sind ein Aspekt davon, welche Auswirkungen Jesus, der in uns lebt, hat. Was hat es also damit auf sich? Alle Wörter der griechischen Wurzel char bezeichnen etwas, das Wohlbehagen erzeugt. Das verlieren wir Christen in der Auseinandersetzung mit diesem Thema und im Eifer des Gefechts leider allzu oft aus den Augen. Und dann erzeugen die Geistesgaben und der Umgang mit ihnen eher Druck und Unbehagen. Die Charismen kommen aber von Gott und darum sind sie natürlich etwas, das Wohlbehagen auslösen soll. Chara heißt nun die Freude und Charis heißt die Gnade. So, und wenn jetzt zu Charis noch die Silbe ma dazu kommt, das ist eine griechische Nachsilbe, die Wirkung, Auswirkung bedeutet, so wie bei Trauma, Asthma, Dogma, Aroma und dergleichen mehr. Wenn das also zusammenkommt, dann haben wir das Wort Charisma. Und das bedeutet wohltuende Auswirkung der Gnade. Und in der Mehrzahl Charismata, Charismen, bedeutet es Geschenke der Gnade, Gaben aus der Gnade des Gebers heraus. Und weil die Geistesgaben ein Geschenk von Gott sind, kann man sich übrigens auch nicht für sie qualifizieren. Das sollte man sich so ganz groß übers Bett hängen oder vorne in seine Bibel reinschreiben. Man kann sich für die Gnadengaben nicht durch brav sein und gut sein, nicht durch Fasten, nicht durch Reife oder sonst irgendeine Leistung qualifizieren. Wenn es so wäre, wären sie ja keine Geschenke mehr, sondern verdiente Belohnungen. Wenn es also was mit Gnade zu tun hat und ein Geschenk ist, können wir nichts dazu tun, dass sich das in irgendeiner Form in uns auswirkt. Und grundlegend ist es doch auch so, dass unser ganzes Christenleben vom Anfang bis zum Ende eine einzige Auswirkung der Gnade ist. Weil unser Christsein allein in dem endgültigen und unverdienten Freispruch durch das Kreuz Jesu wurzelt. So wie es in Römer 5, Vers 2 heißt, Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden. Und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Gnade ist das Wesen von allem, was vom Kreuz her kommt. Gnade ist in uns drin. Und die Definition von Gnade ist, Gnade ist die Überwindung einer Machtdistanz zwischen Starken und Schwachen durch die Initiative des Stärkeren. Das ist Gnade. Und darum und um nichts anderes geht es auch bei den Geistesgaben, bei den geheimnisvollen Charismen. So manchmal haben wir vielleicht ja so einen Respekt vor den Charismen bis hin zu Furcht vor Charismen, weil sie uns ganz einfach unbekannt sind. Und man weiß nicht so genau, wie das eigentlich funktioniert. Ist man dabei noch Herr seiner Sinne oder muss man unbedingt ekstatisch herumrollen und dergleichen mehr? Das fragt man sich so her, ne? Wenn es dann zu den Dingen kommt wie Wunder tun und Prophezeien und Sprachengebet und all solche Sachen. Meistens ist es ja doch die, auf die man sich dann so konzentriert auch, ne? Aber die Auswirkungen der Gnade beschränken sich nicht auf die Aufzählung, die wir eben in Römer 12 gehört haben, in 1. Korinther 12, das sind die Hauptkapitel im Neuen Testament über die Charismen. Und sie sehen auch nicht immer gleich aus, sondern sie wirken sich situativ im Leben der Christen und Gemeinden aus, weil die Charismen eine Auswirkung der Gnade des allmächtigen Gottes sind. Und deswegen lassen Sie sich auch nicht einsperren in unser dogmatisches Denken. So und nicht anders muss das aussehen und laufen. 1. Korinther 12, Vers 6 und 7. Es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung der Ruach zum Nutzen gegeben. Und hier steht ein schönes Wort im griechischen Text. Das Wort für Nutzen heißt Symphero. Und das heißt zusammentragen, helfen, beistehen, nützen. Symphero ist ein Beziehungsbegriff und zeigt, dass es der Heiligen Ruach um das Bauen der Gemeinschaft, um das Bauen der Gemeinde geht und nicht darum, christliche Superhelden zu erzeugen. Denn Geistesgaben, ihr Lieben, sind keine Zirkusnummer. Die Charismen sind dazu da, dass die Gemeinde gebaut wird, dass Menschen zusammengeholt werden in das Liebesnetzwerk Gottes hinein und dass wir uns dabei beistehen und uns gegenseitig helfen. Das heißt, Charismen sind für die Christen ganz normale Werkzeuge, die Gott uns in die Hand drückt, um seine übernatürlichen Ziele zu erreichen. Den Einsatz einer Geistesgabe muss man dabei nicht unbedingt spüren. Die Charismen legitimiert nämlich nicht das Faszinosum des Übernatürlichen, sondern die Erbauung der Gemeinde. Und deswegen haben wahrscheinlich schon sehr viel mehr Christen charismatisch gehandelt, als sie sich dessen bewusst sind. Die Auswirkung bzw. Frucht ist dabei immer ein wichtiges Merkmal, um zu erkennen, ob man eine Geistesgabe ausgeübt hat. Und jede Gabe bewegt sich abhängig von den jeweiligen Lebensherausforderungen in einem Spektrum von christnormal bis übernatürlich und wird in unterschiedlichem Maße von jedem Christen angewendet. Für Paulus ist jedenfalls kein Christ vorstellbar, in der keine Gnadengabe hat, das heißt, in dessen Leben keine Auswirkungen der Gnade wären. Paulus würde sagen, dass ich mich heute Morgen in einem Raum voller Charismatiker befinde. Und ich finde, er hätte recht damit. Und das wollen wir uns jetzt mal anhand von 1. Korinther 12 etwas genauer betrachten. Ihr könnt das gerne mitlesen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. In 1. Korinther 12, Vers 1, da fängt es an, da sagt Paulus: Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Geschwister, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Nur nach einer solchen Einleitung kann man natürlich erwarten, dass Paulus jetzt auch anfängt, uns die Charismen zu erklären, und das tut er auch. 1. Korinther 12, Vers 2 und 3. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja, fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, der unter dem Einfluss der heiligen Ruach steht, sagt Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann Herr Jesus, außer unter dem Einfluss der heiligen Ruach, also im Heiligen Geist. Die erste Auswirkung der Gnade Gottes, die erste Geistesgabe, ist die Ermöglichung, Jesus Christus den Herrn zu nennen und es auch so zu meinen. Das klingt vielleicht banal und du denkst, naja, Jesus Christus der Herr zu sagen, das kann ja nur schließlich jeder. Aber können die Menschen in deinem Haus, in deiner Schule, in deinem Büro Jesus den Herrn nennen und es auch so meinen und darauf vertrauen? Das können sie nämlich nicht. Und ich konnte das auch nicht, bevor ich ein Christ war, bevor die heilige Ruach in mir Wohnung genommen hat und die Gnade anfing, sich in mir auszuwirken und mich zu befähigen. Es ist eine Auswirkung der Gnade im Leben eines jeden Christen, dass wir Jesus den Herrn nennen können und es auch so meinen können. Dieses Charisma hat jeder Christ. Also jeder von uns heute Morgen hat mindestens dieses eine Charisma. Man aktiviert es ganz unbewusst und natürlich bei jedem Gebet, das man spricht, bei jedem Opfer um Jesu Willen oder auch bei ersten Schritten in eine neue geistliche Herausforderung hinein. Aber auch hier gibt es Verschiedenheiten von Wirkungen und der Situation angepasste Ausprägungen. Der Märtyrer bekommt in seiner Situation sicherlich einen größeren Zuwachs an dieser Gabe, als wir es heute Morgen im Gottesdienst brauchen, wo wir unter uns sind. Als am 20. April 1999 einer der Killer in der Schule in Littleton in einen Raum hineinfragte, wer glaubt hier an Gott? Und die 17-jährige Cassie Bernal aufstand und sagte, ich glaube an Gott, Jesus ist mein Herr. Da braucht es schon eine Extraportion an Gnadenauswirkungen. Denn sie wusste ja oder musste mindestens befürchten, dass sie daraufhin erschossen werden würde, was dann ja auch geschehen ist. Traditionell spricht man in 1. Korinther 12 von 9 Geistesgaben. Unter dem Gesichtspunkt aber, dass Charisma Auswirkungen der Gnade heißt, habe ich in 1. Korinther 12 15 Charismen gefunden. Und die will ich jetzt einmal aufzählen und zu jeder Geistesgabe ein paar kurze Gedankenanstöße äußern. Die zweite Auswirkung der Gnade Gottes, die zweite Gnadengabe, ist das Wort der Weisheit. Das Wort der Weisheit zeigt sich darin, dass es einem in Situationen plötzlich klar wie Kloßbrühe ist, wie etwas gemacht werden soll oder wie ein Problem gelöst werden soll. Man könnte dieses Charisma auch die Fähigkeit nennen, Beziehungen in Ordnung zu bringen. Wir sehen diese Fähigkeit in Aktion in Galater 2, wo Petrus in Antiochia erst an einem Tisch mit den Heidenchristen sitzt und als dann Jakobus mit den anderen Judenchristen aus Jerusalem vorbeikommt, sondert er sich aus Angst vor Jakobus von den Heidenchristen wieder ab. Paulus ist auch in der Gegend und er beobachtet das Ganze und verwickelt Petrus öffentlich in ein Gespräch über die Bedingungslosigkeit der Gnade, was schließlich dazu führt, dass die Beziehungen zwischen allen Beteiligten wieder hergestellt werden. Wie bei anderen Charismen auch, ist es allerdings oft schwer zu unterscheiden, ob bei einem Vorschlag, der ein Problem wirklich lösen kann, unmittelbares Wirken der heiligen Ruach vorliegt oder einfach nur menschliche Kompetenz. Ich denke, dass sich das beides immer wieder auch vermischt, denn die heilige Ruach wirkt und arbeitet auf allen Ebenen. Gott gibt unmittelbare Eingebungen, er trägt aber auch zur Entwicklung menschlicher Fähigkeiten bei. Wenn du also an bestimmte Situationen zurückdenkst und da erlebt hast, dass du mal etwas gesagt hast und daraufhin ein Konflikt beigelegt worden ist oder ein Problem gelöst worden ist, dann kann es durchaus sein, dass du das Wort der Weisheit bereits angewandt hast. Es ist das lösende Wort in einer festgefahrenen Situation. Wenn du also das nächste Mal in einer solchen Situation bist, dann bete doch einfach mal: Heilige Ruach, gib mir jetzt bitte ein Wort der Weisheit. Und dann achte einmal darauf, was für ein Impuls daraufhin in dir so hochkommt. Das kann ein einziger Satz sein oder eine gezielte Frage. Es kann aber auch ein Witz sein oder eine Geschichte, die den Kern des Problems treffen und durch ihre Impulse den toten Punkt überwinden. Und dann schreibst du dir auf, was daraufhin geschehen ist. Das ist immer ganz wichtig, wenn man neue Dinge im Glauben auch erfahren will, dass man mitschreibt. Viele tun das ja schon. Also wenn man sich so ein Tagebuch auch anlegt und sagt, ich will doch mal gucken, was ich alles mit Gott schon erlebt hat. Hilft sehr gut auch, wenn man so Winterdepressionen hat oder über den Montagsblues hinweg, dass man einfach mal nachblättert und sagt, ist ja gar nicht so schlimm. Ich habe ja schon so eine Menge erlebt. Die dritte Auswirkung der Gnade Gottes, das dritte Charisma, ist das Wort der Erkenntnis. Im Gegensatz zum Wort der Weisheit, das sagt, wie ein Problem gelöst werden kann, ist das Wort der Erkenntnis dagegen der spontane Einfall, was eigentlich in einer bestimmten Situation das Problem ist. Das Wort der Erkenntnis hat mit einer zufälligen Einsicht in Erlebtes, Erfahrenes oder auch Beobachtetes zu tun, mit dem Ziel, die Wahrheit zu finden. Wenn alles durcheinander und verworren zu sein scheint, dann bringt das Wort der Erkenntnis den Durchblick in der vorher noch unüberschaubaren Situation. Aber Erkenntnis, Paulus warnt auch davor in 1. Korinther 8, Vers 1, gewiss, sagt er, wir alle haben Erkenntnis. Doch die Erkenntnis macht aufgeblasen, die Liebe dagegen baut auf. Erkenntnis als Auswirkung der Gnade heißt, dass Erkenntnis nur dann zum Aufbau der Gemeinde und zur Hilfe für den Einzelnen beiträgt, wenn sie an das Liebeswirken der Heiligen Ruach geknüpft ist. Die vierte Auswirkung der Gnade Gottes, die vierte Geistesgabe, ist der Glaube, das Vertrauen auf die Realität Gottes. Beim Glauben geht es um eine innere, unerschütterliche Gewissheit, die von Beweisen unabhängig ist und ein Vertrauen auf Dinge, die man nicht sehen kann. So wie es in Hebräer 11, Vers 1 heißt, Glaube aber ist feststehen in dem, was man erhofft. Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Als die Jünger in Matthäus 17 den fallsüchtigen Knaben nicht befreien konnten, nennt Jesus ihren Glauben einen zu wenig Glauben. Wir haben oft die Übersetzung Kleinglaube, aber es ist ein zu wenig Glaube. Hier wäre mehr an Glauben notwendig gewesen, als die Jünger mit ihrem persönlichen Glauben zur Verfügung hatten. Das heißt, jedes Mal, wenn wir über unseren persönlichen Glauben hinausgehen und handeln müssen, als wäre Gott tatsächlich real und es dann auch so tun, manifestiert sich die Gabe des Glaubens. In Markus 11, Vers 22 erklärt Jesus, was das für ein Glaube ist und wie die Gabe des Glaubens funktioniert und sagt, und Jesus antwortet und spricht zu ihnen, habt Gottes Glauben. Wahrlich, ich sage euch, wer irgend zu diesem Berge sagen wird, werde aufgehoben und ins Meer geworfen und nicht zweifelt in seinem Herzen, sondern glaubt, dass das entsteht, was er sagt, dem wird es werden. Ich glaube also, dass die Gabe des Glaubens ein Anzapfen des Glaubens Gottes ist und sich dann eben auswirkt. Die fünfte Auswirkung der Gnade Gottes sind die Gnadengeschenke der Heilungen. Hier stehen beide Worte im Plural als einziges. Und ich deute das so, nicht jeder kann alles heilen. Einer betet und es verschwindet nur Kopfschmerz. Ein anderer erlebt nach seinem Gebet die Heilung von AIDS. Und wieder ein anderer heilt Einsamkeit und Ausgrenzung oder erbittet erfolgreich spontane Tröstung eines Trauernden. Das biblische Wort für Krankheit, Asthenes, meint sowohl körperliche wie auch psychische und auch soziale Schwächung. Und ich glaube, dass es hier darum geht, durch Gebet Auswirkungen der Gnade in eben all diesen Bereichen zu bewirken. Es gibt viele Formen der Heilung. Manchmal wird eine Krankheit sofort und vollständig geheilt. Ein anderes Mal kommt eine Entwicklung in Gang. Dem einen geht es nach einem Heilungsgebet besser, indem sich die Symptome abschwächen, und andere bekommen innere Kraft, noch weiter auszuharren. Der doppelte Plural bei der fünften Auswirkung der Gnade bezieht sich meines Erachtens auch auf die Vielfalt der Form des Heilungsgebets. Heilung kann geschehen durch Gebet mit Handauflegung, durch die Salbung der Ältesten, durch Fasten und Beten einer Gruppe oder die schlichte Fürbitte eines Einzelnen. Die Gnadengaben der Heilungen können sich aber auch darin auswirken, dass ein Arzt die richtige Diagnose stellt oder die heilende Therapie findet, dass eine schwierige Operation gelingt oder dass die Wirkung eines Medikaments unterstützt wird. So heißt es im Wort Gottes in Jesus Sirach 38, Vers 4 bis 7. Der Herr bringt auch die Heilmittel aus der Erde hervor. Ein vernünftiger Mensch wird deshalb nicht zögern, sie zu gebrauchen. Gott hat den Menschen das Wissen um diese Heilmittel gegeben, damit sie ihn für seine Wunder preisen. Durch sie heilt er die Menschen und lindert ihre Schmerzen. Der Apotheker bereitet eine Mischung daraus. So, wie bewegen wir uns in dieser Gnadengabe? Wenn dir das nächste Mal jemand erzählt, dass er krank ist, dann könntest du ihn ja auch einmal fragen, ob du für ihn beten darfst, anstatt nur zu seufzen und ihm eine gute Besserung zu wünschen. Und dann könnte es doch durchaus sein, dass sich die Gnade Gottes durch dich hindurch in Form einer Heilung auswirkt. Die sechste Auswirkung der Gnade, das sechste Charisma, sind Wirkungen der Kraft. Im Griechischen heißt es energemata dynameon. Das heißt, es geht um Energie und um Dynamik. Und deshalb will ich diese Geistesgabe einmal so definieren. Es geht um Wunderwirkungen, sind dynamische Energievorgänge auf der atomaren Ebene. Wie zum Beispiel die Verwandlung von Wasser in Wein. Ja, das geschieht ja auf einer unsichtbaren, auf einer atomaren Ebene. Oder die Neubildung eines zerstörten menschlichen Organs. Die Wunderwirkungen sind also Energievorgänge, die den gewöhnlichen Erfahrungen zu widersprechen scheinen. Das Wunder liegt bei der Anwendung dieser Gabe aber nicht in der grundsätzlichen Möglichkeit oder Unmöglichkeit des Vorgangs, sondern in dem zeitlichen Zusammenhang mit dem ausgesprochenen Gebet. So, wenn ich von meiner Heilung, von meinem Bandscheibenvorfall erzähle, dann sagen die Leute immer, ja, es kann doch aber auch nur so geschehen sein, so Spontanheilung. Sag ich, ja, kann sein. Witzig finde ich immer nur, dass ich kurz vorher gebetet habe und es dann spontan geheilt wurde. Ach so, ja. Ne? Also wenn man das dann, natürlich kann es auch irgendwie so geschehen sein. Aber warum sollte das der Fall sein, wenn ich drumherum bete? Das muss man auch erstmal erklären. Ich habe so ein schönes Zitat gefunden, der Mainzer Mathematikprofessor Hans Rohrbach, der hat einmal gesagt, dass es durchaus erklärbar sei, wie Wasser zu Wein werden kann. Ja, das kann man wissenschaftlich erklären. Es geschieht aber wahrscheinlich nur einmal in einer Million Jahre. Die Auswirkung der Gnade, das Wunder ist, dass es genau dann passiert ist, als Jesus gesagt hat, es soll passieren. Und die weitere Auswirkung dieses Charismas ist, dass die Jünger auf diese Wunderwirkung der Verwandlung von Wasser in Wein hin an Jesu Herrlichkeit glaubten. Das heißt, Kraftauswirkungen, Wunder bewirken etwas in unserer Umgebung, in unseren Beziehungen, in unserem Leben, indem sie den Blick auf Jesu Herrlichkeit richten. Die siebte Auswirkung der Gnade ist die Prophetie, die auch die Gabe der Weissagung genannt wird. Hier geht es darum, dass zukünftige Ereignisse angekündigt werden oder gegenwärtige Zusammenhänge offenbart werden, um die Gemeinde in ihrem Aufbau voranzutreiben. 1. Korinther 14, Vers 4: Wer prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. Das Wort Prognose ist vielleicht zu schwach, aber unter dieser unverfänglichen Bezeichnung der Prognose könnte man ja im Alltag anfangen, Gedanken zu sammeln, die sich einem im Gebet unwillkürlich zu bestimmten Personen oder Situationen aufdrängen und dass man dann so sagt, ich wage mal eine Prognose, anstatt zu sagen, so spricht der Herr. So, dann kann man diese Gedanken vielleicht eher auch unverbindlich ins Gespräch bringen mit unter dem Label Prognose, ohne zu sagen, dass man jetzt prophetisch redet. Und dann kann man beobachten, welche Auswirkungen das auf den Bau der Gemeinde hat. Und so könnte man sich Schritt für Schritt im Gebet diesem Charisma nähern. Interessanterweise betont Paulus ausgerechnet bei dieser Auswirkung der Gnade, dass die Geister der Propheten den Propheten untertan sind, um zum Ausdruck zu bringen, dass die Geistesgaben die persönliche Verantwortung der Liebe nicht außer Kraft setzen. Wer ohne Liebe weissagt, prophezeit nicht selten schon den Untergang der eigenen Gemeinschaft. Die achte Auswirkung der Gnade ist die Unterscheidung der Geister, was wörtlich die pneumatische Beurteilung der Dinge ist. Es geht um die Fähigkeit, einen Sachverhalt, wie zum Beispiel eine enthusiastische Glaubensäußerung, ein prophetisches Wort oder auch eine Konfliktsituation, mit der Heiligen Ruach zusammen in allen Einzelheiten zu erkennen und in ihrer Verschiedenheit von anderem geistlich zu bewerten. 1. Thessalonicher 5, Vers 21, prüft aber alles und das Gute haltet fest. Die neunte Auswirkung der Gnade ist das Sprachengebet. Dieses Charisma setzt bei der Fähigkeit des Menschen an, Silben zu formen und Laute auszusprechen. Der Unterschied zu zum Beispiel der deutschen Sprache ist nur, dass Millionen von Deutschen das laute System der deutschen Sprache kennen und anerkennen, das Sprachengebet aber nur von Gott selber verstanden wird. Die Heilige Ruach benutzt die ausgesprochenen Laute als Trägersignal für eine authentische göttliche Datenfernübertragung. Und mit dieser Gabe baut man sich selber immer wieder auf, sagt Paulus in 1. Korinther 14, Vers 4. Wer prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. Wer in Sprachen redet, baut sich selber auf. Darüber gibt es auch eine Predigt von mir, die sich nur mit dem Sprachengebet beschäftigt, was es ist, wie man es bekommen kann, wie es wirkt und dergleichen mehr. Und wenn euch das recht ist, kann ich die auch gerne einmal hier halten. So, das war der Werbeblock. Wenn sich nun die Gnade in dieser Form des Sprachengebets öffentlich in einem Gottesdienst auswirkt, dann braucht es, sagt Paulus, eine Auslegung dieser unverständlichen Lautäußerung. Und dazu gibt es zehntens die Gabe der Auslegung der Sprachen. Die Auslegung der Sprachen, die Hermeneutik, wie es im griechischen Text heißt, ist aber keine Übersetzung der gesprochenen Laute, sondern sie ist ein Widerhall dessen, was das Sprachengebet im Geist des Auslegers angestoßen hat. Inhalt eines Sprachengebetes sind in der Regel höchstwahrscheinlich Lobpreis und Anbetung. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse, heißt es in 1. Korinther 14, Vers 2. Das elfte Charisma ist die Fähigkeit des Apostels, die Fähigkeit, ein Sendbote Gottes zu sein. Diese Auswirkung der Gnade zeigt sich entweder darin, Verkünder einer neuen Lehre zu sein in einem Umfeld, wo die Botschaft von Jesus Christus noch nicht angenommen wurde, so wie Paulus es von sich selber in Galater 1 erzählt. Das apostolische Charisma kann sich aber auch darin zeigen, Vorkämpfer für einen noch unterentwickelten Aspekt von Gottes Handeln in einer bestimmten Gruppe von Menschen zu sein, wie in Apostelgeschichte 10, wo Petrus dafür einsteht, dass auch die Heidenchristen mit der Heiligen Ruach erfüllt werden können, was den anderen Judenchristen bis dahin noch gar nicht so klar war. Oder eben auch so, wie ich selber in meinen Predigten ja immer wieder dafür eintrete, dass der Heilige Geist eigentlich die weibliche Person der Dreieinigkeit ist. So kann sich das auswirken. Und man muss nicht das Amt eines Apostels bekleiden, um im Alltag in diesem Sinne apostolisch zu sein. Die 12. Auswirkung der Gnade ist die Gabe des Lehrers, die sich darin auswirkt, auch komplizierte Kenntnisse von Gott in Geduld und mit Langmut so zu vermitteln, dass auch Kinder es verstehen können. Die 13. Auswirkung der Gnade ist die Hilfeleistung. Hilfe zu leisten heißt, soziale Verantwortung zu übernehmen, weil man ein Teil der Gemeinschaft der Menschen ist und für sie auch eintritt. Das Charisma der Hilfeleistung wird in allen Situationen gebraucht, in denen die Gefahr der Beeinträchtigung für Leib und Leben eines Menschen besteht und sei diese Beeinträchtigung auch noch so gering. Dass man auf ein bestimmtes Ereignis aufmerksam wird und das Wahrgenommene als eine Situation erkennt, die für die Gesundheit des Betroffenen bedrohlich werden kann, ist die unbedingte Voraussetzung für die Hilfeleistung, wie man sehr gut an der Geschichte vom barmherzigen Samariter sehen kann. Nicht jedem ist es aufgefallen, einem ist es aufgefallen und der konnte dieses Charisma eben auch anwenden. Sinnvoll Hilfe leisten heißt, besonnen und umsichtig das jeweils Richtige zu tun und nicht hektisch in blinden Aktionismus zu verfallen. Und das alleine ist schon eine Auswirkung der Gnade Gottes. Die 14. Auswirkung der Gnade schließlich ist das Charisma der Leitung. Die Gabe der Leitung ist entweder die Fähigkeit zur Entscheidungshilfe in einer bestimmten Situation oder ein Verwaltungsdienst, der dafür sorgt, dass alle bekommen, was sie brauchen. Das Charismatische an einer Leitung macht sie nicht geschickter, sondern selbstloser, so dass sie die anderen aufbaut. Paulus weist im Bild vom Leib Christi darauf hin, dass die Gabe der Leitung nicht über den anderen Gaben steht, sondern diesen zuarbeitet. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Der Ausdruck, der griechische Ausdruck heißt Kybernesis. Und dieser Ausdruck Kybernesis kommt aus der Schifffahrt. Und man könnte ihn auch mit Steuermannskunst übersetzen. Der Leiter ist also der Steuermann oder die Steuerfrau einer Gemeinde. Charismatische Leiterschaft hat die Aufgabe, einer Gruppe oder einer einzelnen Person zu helfen, den richtigen Weg zu finden. Und auf den richtigen Weg, das Ziel aller Charismen, kommt Paulus dann auch am Schluss in 1. Korinther 12 zu sprechen. Da sagt er, eifert aber um die größeren Gnadengaben und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Und darum halte ich die Liebe für die 15. Geistesgabe in 1. Korinther 12. Allzumal, wenn es darum geht, seine Feinde lieben zu wollen oder vielleicht auch zu müssen, da braucht es etwas, das über die berühmte Ambiguitätstoleranz, die ich ja hier auch schon mal erklärt habe, hinausgeht, nämlich das Charisma der Liebe. Und damit sind wir wieder beim Anfang der Predigt angelangt, wo ich gesagt habe, dass die Charismen genauso wie die Frucht des Geistes dazu da sind, uns Jesus ähnlicher zu machen. Das Ziel der Beschäftigung mit den Charismen ist, wie bei allen anderen Glaubensdingen auch, ein tieferes Verständnis der Liebe Jesu und der Liebe Jesu zu den Menschen mitten im Alltag zu bekommen. Und dass uns das allen gelingt, und dass wir damit tolle Erfahrungen machen und die Gemeinde aufgebaut wird, dazu segne uns Gott, der Allmächtige, der Vater, der Sohn und die Heilige Ruach, wie die dritte Person der Dreieinigkeit auf Hebräisch heißt. Amen.